Für die Zerstörung unserer Umwelt bezahlen nicht wir, sondern insbesondere unsere Kinder. Diese klaren Worte stammen von Charles Röhrig, eben zu hören in der wunderbaren Interpretation der Country Gentlemen mit unter anderem Charlie Waller, Doyle Lawson und Mike Aldridge, Come Sit by the River. Wer etwas zum Schutz unserer Wälder unternimmt, erfahren wir in der kommenden Stunde am heutigen Montag, den 25. Juni 2012. Es ist 16:04. Damit begrüßt Sie Friedrich Hoog zur heutigen Plattform bei Radio Free FM. Zu Gast ist die Schutzgemeinschaft Deutscher Wald. Willkommen im Studio von Radio Free FM, Herr Dr. Jan Duvenhorst und Herr Fritz Wohlschlagel.
Schlegel,
ja. Mit E.
Mit E.
Mit E, mit Emil.
Vorm G und hinterm G.
Ja. 2E, ja. Wunderbar.
Genau. Freut uns, dass wir da sein dürfen.
Ja, ja, schön, dass Sie den Weg gefunden haben zu uns ins Studio. Wir wollen uns ein bisschen unterhalten über den Wald, seinen Zustand und was man denn so beachten muss, damit man es richtig macht, damit wir auch weiterhin einen grünen Wald genießen können als Menschen, aber damit auch die Tiere das haben und die Pflanzen dort leben können. Aber vielleicht, bevor wir das Thema beackern, Sie beide dürfen sich erstmal selber ein bisschen vorstellen.
Also mein Name ist Fritz Wohlschlegel, ich habe Forstwissenschaften in Freiburg studiert und bin seit vielen Jahren Leiter einer Privatforstverwaltung, und zwar der Gräflich-Fuggerschen Verwaltung in Illerkirchberg. Der Wald ist schon seit 500 Jahren im Familienbesitz und wird seit 500 Jahren von der Familie Fugger bewirtschaftet. Es sind wunderschöne Wälder, die auch immer wieder gelobt werden, wie schön sie sind. Seit 2007 bin ich Vorsitzender des Kreisverbands Alb-Donau-Ulm, der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald, jetzt schon in der zweiten Wahlperiode. Und der Dr. Jan Duvenhorst ist mein Geschäftsführer.
Genau, mein Name ist Jan Duvenhorst. Auch ich habe in Freiburg Forst studiert und bin in der Forstverwaltung, also Forst-BW heißt das inzwischen, staatliche Forstverwaltung. Aber wir sind ja nicht nur für den Staatswald zuständig, sondern eben auch für die Betreuung von Privat- und Kommunalwald. Ich bin seit ca. 2 Jahren jetzt hier im Alb-Donau-Kreis beim Landratsamt im Fachdienst Forst Naturschutz. Und da sind wir eigentlich für den gesamten Wald im Alb-Donau-Kreis zuständig. Rund 40.000 Hektar Wald haben wir hier, also ganze Menge. Und den wir so mit betreuen, soweit er nicht selber verwaltet wird, wie jetzt bei der Fuggerschen Forstverwaltung beispielsweise. Ja, und für 14.000 Hektar Staatswald, den wir ganz speziell selber auch bewirtschaften mit eigenen Leuten. Das ist das, was wir beruflich machen. Und wie gesagt, jetzt ehrenamtlich kam jetzt hier durch den Wechsel nach Ulm bei mir auch dazu die Geschäftsführung der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald, wo ich dann eben das Ehrenamt auch sehr schön mit dem Beruf verbinden kann.
Das heißt, Ihre berufliche Tätigkeit ist eigentlich das eine und das Ehrenamt ist was völlig Unabhängiges davon. Die Schutzgemeinschaft Deutscher Wald hat also nicht direkt mit Ihren Jobs was zu tun.
Nein, die Schutzgemeinschaft Deutscher Wald wurde 1947 gegründet. Und zwar waren da ja die Reparationshiebe für die Kriegsfolgen. Und damit die Wälder nicht zu sehr ausgeplündert wurden, deshalb hat man dann die Schutzgemeinschaft Deutscher Wald gegründet, die einerseits dafür gesorgt hat, dass der maßlose Raubbau eingeschränkt wurde, aber weiterhin dafür ist, dass der Wald genutzt wird, weil wir den Wald am besten dadurch schützen, dass wir ihn nützen.
Schützen durch Nützen sozusagen.
Ja.
Mhm. Ja, ist ein wesentliches Thema, das wir auch immer versuchen wieder zu vermitteln in Aktionen, da kommen wir ja später nochmal dazu, dass einfach der Wald, ja, er wächst natürlich von selbst, aber wir profitieren auch ganz maßgeblich davon, wenn wir Holzprodukte produzieren können, und dafür müssen wir eben auch Wald ernten oder Bäume ernten. Und wir tun das ja nachhaltig heutzutage. Das ist ja der große Unterschied zu den, zu manch anderen Waldbewirtschaftungen, dass einfach nicht mehr geholt wird, als auch wieder nachwächst. Also ist nichts Schlimmes. Es sieht zwar manchmal nicht so schön aus, aber es verwächst sich auch und man kann das auch guten Gewissens tun bei uns.
Vielleicht können wir, bevor wir die Ziele etwas näher darstellen, noch ganz kurz erläutern, wie die Schutzgemeinschaft Deutscher Wald insgesamt organisiert ist. Da gibt es ja Bundesebene und es geht dann runter sozusagen bis in die Kreisebene, denke ich mal.
Ja, also es gibt den Bundesverband und dann die Landesverbände und in den Landesverbänden dann wieder die Untergliederungen, die Kreisverbände. Und im Landesverband Baden-Württemberg ist der Kreisverband Alb-Donau-Ulm der größte Kreisverband.
Groß sehr relativ ist. 240 Mitglieder ist ja nicht so viel, aber Ja, wir sind froh, dass wir die haben.
Wie sehen die aus? Wie alt sind die ungefähr so im Schnitt?
Ja, der Altersschnitt ist, also ich würde sagen, eher deutlich über 50 bis eher Richtung 60, 70. Also das ist ein Problem, das wir ganz klar haben. Gerade wenn wir Aktionen mit Schülern und so machen, ist einfach auch gefragt, dass draußen die Leute aktiv mit anpacken können, unterstützen können beim Pflanzen. Und da tun wir uns dann manchmal schon schwer. Das ist dann, ja, ich sag mal, es ist wichtig, dass alle von der Sache dabei sind, auch natürlich über Mitgliederbeiträge uns unterstützen. Von daher sind wir sehr froh um die altgedienten Mitglieder, aber es ist uns natürlich auch ganz wichtig, dass wir wieder neue bekommen.
Da haben Sie die gleichen Probleme wie jeder eingetragene Verein. Wie sind denn die Mitgliederbeiträge bei Ihnen strukturiert und wie finanzieren Sie sich außerdem oder insgesamt?
Also der Mitgliedsbeitrag beträgt 35 Euro und zwar für die gesamte Familie. Da ist dann mit drin auch der Bezug unserer Zeitschrift Unser Wald, die kommt 6-mal im Jahr. Da ist dann in der Hauptsache, wird die gestaltet vom Bundesverband und dann sind von einzelnen Landesverbänden sind Sonderseiten und da auf den Seiten der Landesverbände sind auch immer wieder Beiträge aus den Kreisvereinen dabei. Unser Kreisverband tritt immer auch in Erscheinung bei der Jagd- und Fischereiausstellung in Ulm. Die war ja bis letztes Jahr im zweijährigen Turnus, seit letztem Jahr im jährlichen Turnus und wir haben dann auch eben mittlerweile Probleme, die Messestandbesatzung zusammenzubringen. In diesem Jahr hat uns dankenswerterweise dann die Kreisvereine aus Göppingen, Heidenheim und Biberach mit unterstützt, sodass das zu schaffen war. Aber gerade wenn man jährlich die Messeauftritte hat, da braucht man einfach auch junge Leute, die bereit sind mitzumachen und solche, die bisher noch nicht dabei waren, dass nicht immer alles an den gleichen hängen bleibt.
Es müssen ja auch bestimmte Kompetenzen, denke ich mal, erfüllt werden. Die Leute müssen ja auch Rede und Antwort stehen können. Wo holen die sich ihr Wissen her?
Oh, das ist eigentlich gar nicht so schwierig. Gut, sind schon relativ viele Leute, die irgendeinen forstlichen Hintergrund haben oder auch selber Wald haben, sind Mitglieder. Aber im Prinzip, ja, sage ich mal, ist ja viel, viel Fachpersonal auch dabei, das dann diese Aktion unterstützt. Und da geht es einfach ums Mitanpacken, die Leute begeistern, motivieren. Da den Sachverstand, den lernt man dann auch nebenher ganz schön.
Ja, und dann gibt es ja die Informationsblätter von der Schutzgemeinschaft, teilweise zu den einzelnen Baumarten, immer wieder zum jeweiligen Jahr des Baumes. In diesem Jahr ist die Lärche der Baum des Jahres. Und da gibt es dann Infoblätter, wo man dann die ganzen Informationen auch bekommt und dann eben entsprechend weitergeben kann.
Das können wir nachher noch ein bisschen vertiefen. An der Stelle kommt das, was in so einer Sendung einfach kommen muss, und zwar mein Freund der Baum, in diesem Fall in der Version von Hans Harz. Guy Clark mit seiner Eigenkomposition The Carpenter, der Zimmermann, das ist derjenige, der hinterher den Baum verarbeitet, der gefällt worden ist. Und wenn man was Vernünftiges draus macht, ich glaube, dann hat auch die Schutzgemeinschaft Deutscher Wald nichts dagegen.
Nein, sicher nicht. Also wir haben jetzt mit beiden Liedern so verschiedene Aspekte gerade irgendwie beleuchtet. Mein Freund, der Baum ist tot, sehr schönes Lied. Ja, sagen wir, wir von der Schutzgemeinschaft vertreten ganz klar, dass der Wald auch genutzt wird. Aber wir haben gerade vorhin auch von Nachhaltigkeit gesprochen. Heutzutage ist Nachhaltigkeit nicht mehr nur die Holznutzung, sondern bezieht sich eben auch auf den Bereich Naturschutz, auch auf den Bereich Soziales, also auch die Erholungsnutzung. All diese oder diese drei Komponenten sollen in der Nachhaltigkeit bleiben. Und so ist eine Holznutzung heute nichts Böses, nichts Schlechtes. Wald wächst nach. Es wird nicht mehr geerntet, als tatsächlich wieder nachwächst. Und man überlässt auch mal manche Bereiche der Natur. Also so ein besonders schöner Baum, besonders alte, markante Bäume, die bleiben einfach stehen heutzutage. Sodass der Fall, mein Freund, der Baum ist tot, vielleicht eher seltener auftritt.
Wobei wir ja ganz selten heutzutage noch wirkliche Naturwälder haben. Das meiste, das wir heute an Wald sehen, ist doch eigentlich schon genutzter Wald. Kann man das so sagen?
Ja, also hier in Deutschland auf jeden Fall. Seit ein paar hundert Jahren wird hier geregelte Forstwirtschaft betrieben. Im nächsten Jahr wird es 300 Jahre, dass die Nachhaltigkeit formuliert wurde. Forstordnungen, das heißt Regeln, wie der Wald bewirtschaftet werden soll, gibt es schon aus dem 13. Jahrhundert. Die jeweiligen Landesherren haben dann teilweise auch verschiedene Bäume unter besonderen Schutz gestellt. Vor allen Dingen die Eichen genossen früher großen Schutz, weil die Eiche mit ihrer Frucht, mit den Eicheln auch notwendig war für die Schweinemast. Die Schweine wurden dann in den Wald getrieben, dass sie dann die Eicheln fressen konnten, damit einfach wieder Fleisch zur Verfügung stand.
Finde ich einen ganz interessanten Aspekt. Können Sie denn so ein bisschen die Historie des Waldes aufzählen, vielleicht sogar richtig über die Jahrtausende zurück? Wie weit kann man das denn feststellen? Was war früher bewaldet, was mehr oder wie sieht denn das aus?
Ja, also Deutschland wäre ein Waldland, wenn es nicht besiedelt wäre, wäre es vermutlich komplett bewaldet und zwar mit Wäldern, wie wir sie heute nicht haben, und zwar in der Hauptsache Laubwälder. Und zwar Buchen dominiert, weil die Buche einfach eine schattenertragende Baumart ist und die würde alles dominieren. Eichenwälder hätten wir keine mehr, weil die Eiche einfach unter der Buche nicht hochkommt. Wenn wir Eichenwälder weiterhin wollen, müssen wir auch weiterhin gucken, dass wir dann im Eichenwald mit von Laien als Kahlschlag bezeichnet, aber es sind keine großen Kahlschläge, sondern es sind Auflichtungen mit halben Hektar oder Hektargröße, weil die Eiche eine Lichtbaumart ist und nur auf solchen Flächen verjüngt werden kann.
Das heißt, im Prinzip ist sogar die Vielfalt der Bäume eigentlich nur dadurch zu erhalten, dass man da ein bisschen eingreift, oder?
Ja, durch Pflegeeingriffe im Wald wird es gemacht und es wird ja teilweise, hat man den Förstern schon den Vorwurf gemacht, sie würden viel zu sehr auf Nadelholz sitzen. Aber da gibt es eine ganz einfache Erklärung dafür. Nadelbäume fruktifizieren häufiger als Laubbäume und die Nadelholzsamen sind über Jahrzehnte haltbar und somit kann immer Nadelholzpflanzgut produziert werden. Die Laubbäume fruktifizieren seltener und die Früchte der Laubbäume, sprich Eicheln oder Bucheggern, sind auch unter optimalen Bedingungen nur wenige Jahre lagerfähig und dann müssen die Jungpflanzen da sein und auch gepflanzt werden können. Und gerade wenn es mal große Probleme gibt mit großen Kahlflächen wie nach dem Krieg, das Einzige, was dann zur Verfügung stand, waren eben Nadelbäume und deshalb hat man Nadelbäume gepflanzt. Teilweise war es gewünscht, dass man die nur als Vorwald nimmt, damit die Böden nicht verwildern und man wollte dann später wieder noch mit Laubholz ergänzen, aber dann war teilweise eben das Pflanzgut nicht verfügbar oder man hat dann gesagt, die Nadelbäume wachsen so gut, die lassen wir jetzt durchwachsen und ernten sie dann und stellen dann wieder um auf Laubbäume.
Finde ich ein ganz schönes Stichwort hier. Diese langen Produktionszeiträume ist eigentlich was den Wald auszeichnet. Ja, Fritz hat es gerade sehr schön gesagt, die viele Fichtenwälder, Fichtenmonokulturen, wie es immer so schön heißt, die heute negativ angesehen werden, die wir heute waldbaulich auch nicht mehr wollen, die sind halt aus einer ganz anderen Zeit entstanden. Und wir sind ja, anders als die Landwirtschaft nicht in der Lage, von einem Jahr auf das andere das zu ändern, was wir da auf unserer Fläche produzieren. Das heißt, ein Baum, den wir heute pflanzen, der wird in, wenn es schnell geht, 60, 80 Jahren mal hiebsreif oder kann sinnvoll Holz genutzt werden. Manchmal geht es auch weit über 100 Jahre. Dieses generationenübergreifende Denken ist eigentlich was den Wald auszeichnet. Und so muss man Wälder, die man heute sieht, eigentlich immer aus dem Blickwinkel betrachten, wie sind sie entstanden, unter welchen Rahmenbedingungen. Und so versuchen wir heute, andere Wälder zu begründen, in der Hoffnung, dass die dann auch den nachfolgenden Generationen auch wieder einen schönen Wald produzieren.
Ja, man hat ja immer so die Sorge, eigentlich wollen die Leute quasi das, was sie pflanzen, noch selber ernten. Ich glaube, das schafft man nur mit der Pappel oder sowas. Was ist davon zu halten?
Ja, das stimmt. Also mit diesen Kurzumtriebsplantagen, wie sie jetzt immer häufiger oder so ein bisschen bekannter sind, wo es um Energieholznutzung geht, da kann man das schaffen. Da geht es im Bereich von 20, 30 Jahren. Aber normalerweise ist es tatsächlich so, dass wir also allenfalls die sogenannten Vornutzungen selber noch erleben. Das heißt, es sind zunächst immer mehr Bäume da, als nachher, wenn sie mal groß sind, auf der Fläche Platz haben. Und diese Bäume werden im Rahmen der natürlichen Selektion, gehen sie einfach kaputt teilweise, sterben ab, weil sie zu wenig Licht kriegen. Und zum Teil werden sie auch ganz bewusst rausgenommen, um die anderen, die bleiben sollen, zu einem schnelleren Wachstum zu veranlassen. Und das kann man nutzen. Ne?
In der Durchforstung werden eben die Zukunftsbäume gefördert Und dann muss man halt pro Zukunftsbaum ein oder zwei Bedränger entnehmen, dass einfach der Zukunftsbaum mehr Standraum hat und sich dann besser entwickeln kann.
Es gibt ja so schöne Theorien, Bäume muss man schlagen, wenn der Mond, was weiß ich, ist da irgendwas dran? Wie funktionieren diese Theorien? Haben Sie da ein bisschen was mitgebracht an Wissen?
Ja, also es gibt immer mal wieder so Anforderungen, aber soweit ich weiß, wissenschaftlich erwiesen ist das nicht. Es ist klar, wir schlagen die Bäume nach Möglichkeit nicht in der Saftzeit, einfach der Hauptholzeinschlag findet ja im Winter statt. Im Laubholz zumindest, einfach um Schäden auch zu vermeiden. Auch das Gewicht der Bäume ist dann ein ganz anderes. Aber so dieses Mondholz, das ist, ja, ich sag mal, wenn es gefragt ist und der Markt da irgendwie einen Mehrerlös verspricht, dann wird man sowas vielleicht tun. Aber ich glaube, wissenschaftliche Belege gibt es nicht. Ich weiß es zumindest nicht.
Jetzt sind wir wieder beim Zimmermann. Was muss man denn beachten beim Schlagen, damit der sich hinterher freut, damit er wirklich hochwertiges, qualitativ gutes Holz zur Verarbeitung bekommt?
Ja, das können wir nur zu Teilen beeinflussen. Einerseits dadurch, dass wir eben die richtigen Bäume, also die, ja, sag ich mal, wirklich schön gerade wachsen, die mit möglichst wenig Ästen wachsen, dass wir die fördern halt in jungen Jahren und auch über die vielen Jahre hinweg. Ansonsten ist das auch einfach die Natur. Wir arbeiten mit einem Naturprodukt und das wächst nicht wie ein Industrieprodukt. Sagen wir da, ja, es gibt das Sprichwort, der Baum hat Äste, das ist das Beste. Das stimmt für das Nutzholz eigentlich nicht, weil da wollen wir möglichst wenig Äste haben. Möglichst astfreies, gerades Holz, nicht verdreht. Und das können wir durch die Bewirtschaftung in Teilen beeinflussen. Aber letztlich ist das immer Natur und da muss man mit dem leben, was dann auch bei rauskommt.
Ja, und weil Holz eben Naturprodukt ist, muss man auch aufpassen. Übertriebene Qualitätsanforderungen an Holz sind auch eine Form von Raubbau und das ist bei vielen einfach nicht bekannt. Also zum Fichtenbrett gehört halt auch, dass ein Ast drin ist, eventuell auch ein Totast, ein Schwarzast. Und wenn solche Bretter dann nicht gekauft werden, ja, was soll man damit machen? Nur verheizen, dazu ist dann wirklich zu schade. Es geht zwar immer mehr Holz in die energetische Verwendung auch, aber am besten ist, wenn das Holz zunächst mal stofflich verwertet wird und dann, wenn die Gegenstände, die draus waren, ihr Ende erreicht haben, wenn man es dann erst energetisch verwendet.
Herr Wollschlegel, Sie hatten vorhin gesagt, Mitgliedsbeiträge für die ganze Familie 35 Euro, die sind ja keine Riesensummen. Ich denke, wenn man Ihnen was Gutes tun will, da kann man bestimmt irgendwie auch spenden oder so. Gibt es da Möglichkeiten? Ja. Wie kann man das denn einfädeln?
Es gibt die Möglichkeit, dass man an die Schutzgemeinschaft Deutscher Wald spendet. Wir sind sogar vom Kreisverband aus berechtigt, Spendenquittungen zu erstellen. Also wenn uns jemand unterstützen will, gerne. Unsere Bankverbindung kann man beim Geschäftsführer erfragen. Ich habe sie jetzt im Moment nicht im auswendigen Kopf dabei. Oder schlicht und ergreifend uns anschreiben, Schutzgemeinschaft Deutscher Wald, Kreisverband Alb-Donau-Ulm, entweder mich in der Schlossstraße 39 89171 Illerkirchberg.
Oder mich als Geschäftsführer in der Bahnhofstraße 3 in 89173 Lohnsee.
Sie haben ja auch eine schöne Website.
Ja, der Landesverband hat eine Website, wir haben da nur einen kleinen Bereich drauf, der, ja, ich sag mal, etwas stiefmütterlich behandelt wird, zumindest unser Bereich. Aber insgesamt kann man auf der Seite www.sdw-bw.de eigentlich sehr viel Informationen bekommen. Was macht die Schutzgemeinschaft? Was ist da noch alles drumherum?
Bevor wir uns diesen Stichworten zuwenden, habe ich noch eine Frage. Treffen Sie sich so ab und zu? Haben Sie irgendwie eine Lokalität, wo Sie sich treffen? Gibt es da monatliche oder sonst wie turnusgemäße
Dates? Nee, haben wir eigentlich nicht. Also wir haben Vorstandssitzungen, aber so einen regelmäßigen Stammtisch oder so haben wir nicht.
Aber wenn es dann zur Aussetzaktion geht, dann rufen Sie die Mitglieder zusammen.
Genau, ich schreibe dann immer alle Mitglieder auch an oder informiere telefonisch, soweit ich sie kenne. Und dann schauen wir, dass wir eben für diese Aktionen, die wir zum Teil mit Schülern und so machen, auch einfach genug Leute zusammenbekommen.
Die Plattform bei Radio Free FM, Alaska's Hobo Jim und Michael Johnston berichten jetzt über auch einen Wald, Bristlecone Pine. Die Plattform bei Radio Free FM um 16 Uhr und 32,5 Minuten. Die Schutzgemeinschaft Deutscher Wald ist zu Gast in dieser Sendung und wir wollen uns mal um die Stichworte kümmern jetzt, die der Schutzgemeinschaft am Herzen liegen, zum Beispiel das Waldmobil.
Ja, Waldmobil gibt es mittlerweile seit 20 Jahren. Fing an mit einem Waldmobil, mittlerweile sind es drei. Wenn wir Glück haben, wird sogar das vierte Waldmobil in diesem Jahr noch in Betrieb genommen. Die Waldmobile kommen in Schulen, in Kindergärten, damit die Kinder schlicht und ergreifend mit dem Wald in Berührung kommen. Man fährt dann in den Wald hinaus. Im Waldmobil sind von Mikroskopen über Präparate alles Mögliche dabei. Es sind ausgebildete Waldpädagogen da, die dann mit den Kindern auch Spiele machen, damit die einfach einen Bezug zum Wald bekommen und merken, dass der Wald eben nicht nur die Bäume sind, sondern dass die Tiere auch dazugehören und einfach, dass der Wald mit allen Sinnen erfahren werden kann.
Sie haben drei aktive Waldmobile. Ja. Im Moment für welchen Großraum?
Für ganz Baden-Württemberg. Das eine steht in Stuttgart, eins steht in der Nähe von Offenburg und das dritte ist jetzt dann im Bereich Heidenheim und das vierte soll dann in Raum Mannheim kommen.
Das heißt, die sind ganz schön beschäftigt, wenn die alle Leute erreichen wollen, alle Schüler erreichen wollen. Ich glaube, das schaffen die gar nicht, oder?
Das ist so, ja. Die sind tatsächlich ganz schön beschäftigt. Wir versuchen oft für Schulen da Termine auch zu kriegen. Wir können da auch Spendengelder dann einsetzen, sehr häufig für die Schulen. Ein tolles Thema, aber sie haben dann das Geld nicht, das Waldmobil mal zu bezahlen. Und da können wir dann wieder helfen als Schutzgemeinschaft, sagen, okay, wir finanzieren das Waldmobil in der und der Schule. So wird es wahrscheinlich auch dieses Jahr noch im September im Bereich Langenau eingesetzt werden. Da haben wir nämlich auch noch eine Spende, die wir noch einlösen müssen. Und dann kommt das Waldmobil zu den Lehrern oder zu den Schülern. Und wollen daher, die Lehrer wollte ich gerade sagen, ist ein Aufruf auch, wenn da Interessenten da sind, sind wir auch immer froh. Einfach, ja, können sich Lehrer auch gerne uns wenden, wenn da Interesse da ist, das Thema Wald rüberzubringen, dass man da mit dem Waldmobil unterstützt.
Ja, und für das Waldmobil gibt es auch einen eigenen Förderverein. Wer Mitglied wird im Förderverein, hat einmal im Jahr Anspruch darauf, dass das Waldmobil auch kommt. Also sind einige Gemeinden oder auch Schulen sind Mitglied und da kommt dann das Waldmobil wirklich jedes Jahr einmal hin.
Wer fährt auf dem Waldmobil? Sind es dann auch ehrenamtliche Leute oder sind es Hauptamtliche?
Das sind Hauptamtliche, die beim Landesverband angestellt sind. Also die Frau Fürmann ist verantwortlich für die Waldmobile und mit der kann man dann auch Termine vereinbaren. Die ist in Stuttgart erreichbar.
Die wird unterstützt. Bisher waren das Zivildienstleistende, die da meistens dabei waren noch, weil allein kann sie das auch nicht machen. Inzwischen sind sie auf die sogenannten Buffdis dann zurückgekommen. Also sie hat immer Praktikanten oder Freiwillige auch noch dabei, die sie da unterstützen.
Ja, man kann ja so dieses freiwillige soziale Jahr machen. Das gibt es auf Landesebene, gibt es auf Bundesebene. Ja. Das heißt, theoretisch hat man da mit Sicherheit wieder Leute, die sich dafür interessieren. Wie werden die geschult?
Werden vor Ort dann geschult. Also das wird auch über den Landesverband Schutzgemeinschaft Deutscher Wald dann koordiniert. Die lernen die Leute ein und können diese Leute auch dann einstellen bei sich.
Das ist dann schon eine Überleitung zum Stichwort Waldpädagogik, denke ich mal.
Ja, Waldpädagogik ist eigentlich fast das zentrale Thema inzwischen. Der Fritz Wohlschlegel hat vorhin erzählt, entstanden ist die Schutzgemeinschaft eigentlich aus der Zeit der Waldnot, der Holznot, war das Thema Waldvermehrung. Das spielt heute immer noch eine große Rolle, aber nicht mehr die, wie es früher gespielt hat. Heute ist bei uns noch relevant in Form von Stellungnahmen, die wir abgeben bei Bauvorhaben, wo Wald betroffen ist. Da werden wir als Schutzgemeinschaft mit angehört und können da Einfluss nehmen, dass möglichst wenig Wald verloren geht mit Baumaßnahmen oder dass entsprechende Ausgleichsmaßnahmen auch getroffen werden. Aber das Thema Waldpädagogik ist viel wichtiger. Also dass wir einfach das Thema Wald, Natur, Holz, ja, Waldbewirtschaftung einfach auch in die Schulen, zu den Jugendlichen, zu den Kindern bringen, das einfach vermitteln. Und das geht am besten tatsächlich draußen im Wald. Da kann man ganz viel theoretisch erzählen, aber wenn die einfach selber Bäume pflanzen, selber Erlebnisse machen, haben, dann sag ich mal einfach mal ein bisschen Boden ausgraben, gucken, was da alles drin krabbelt und lebt und fleucht oder Spuren suchen im Wald, das ist viel intensiver und ich glaube, das ist auch nachhaltiger.
Ist es dann ein Teil des Biologieunterrichts oder sind es Projekte? Wie sieht es aus?
Beides ist teilweise im Bereich vom Unterricht, dass Lehrerinnen und Lehrer bei uns anrufen, fragen, ob man da nicht irgendwie eine Pflanzaktion mal machen kann als Abschluss von einem Jahr, wo das eben das Thema Wald im Unterricht vorkam. Es ist aber grundsätzlich auch denkbar, dass das so Projekte sind.
Was verbirgt sich hinter Ihrem Stichwort Waldjugend?
Waldjugend gibt es zwei Ortsgruppen mittlerweile, eine in Kappelrodeck, eine im Südschwarzwald. Und da versucht man eben wirklich die Kinder schon wieder näher mit dem Wald in Kontakt zu bringen, so wie es früher eben auf dem Dorf üblich war, wo die Kinder auch im Wald gespielt haben. Heutzutage sitzen die meisten dann vorm PC oder vorm Fernseher und wissen gar nicht mehr, was man draußen alles machen kann. Und da versucht man eben über die Waldjugend die Kinder auch wieder in den Wald zu locken, damit schlicht und ergreifend der emotionale Bezug zum Wald wieder besser wird.
Ja, ich denke, das ist etwas, das man bestimmt noch ausbauen kann. Da gibt es ja heute eher den gegenläufigen Trend, dass die Leute eben die virtuellen Welten bevorzugen, anstatt die reale Welt zu erleben und dort wirklich etwas zu erleben.
Ja, wenn man nur sieht, wie viele Jogger zum Beispiel unterwegs sind mit dem Walkman, die kriege ich ja gar nicht mit, was so ein Wald oder auch Feld, was das alles für Geräusche mit sich bringt. Das Rauschen des Windes in den Blättern oder die Vogelstimmen, können die alle gar nicht mehr mitkriegen, wenn die mit dem Walkman unterwegs sind. Und mittlerweile ist es ja schon so, dass, soweit ich weiß, an der Universität Essen ein Studiengang angeboten wird, wo man Leute ausbildet, die anderen Leuten wieder beibringen, wie man spazieren geht, mit offenen Augen und Ohren und auch mit offener Nase durch die Gegend geht, dass man dann erkennt, neben einem Maisacker riecht es anders wie neben einem Weizenacker. Ein frisch umgepflügter Acker hat einen anderen Geruch wie eine frisch gemähte Wiese, dass einfach die Leute wieder darauf hingewiesen werden, dass man die Umwelt wirklich mit allen Sinnen erfassen kann.
Das ist ein Thema, das man bei der Jugend eigentlich ganz schön auch unterbringen kann, weil das einfach die sollen ja im Wald spielen, sollen da Erlebnisse haben, auch im Wald, aber sollen gleichzeitig auch sensibel bleiben für all das, was da im Wald sonst noch lebt, dass sie einfach nicht über die Pflanzen alle drüber rennen, dass sie mit dem Fahrrad auf den Wegen bleiben und nicht querbeet durchfahren. Das kann man alles sehr schön vermitteln, wenn sie einfach mal das erlebt haben, was für eine Fülle an Leben sich im Wald verbirgt.
Ich denke, jede Pflanze hat einen charakteristischen Duft, Geruch, und das ist ja wahrscheinlich wie beim Whisky. Jeder Whisky hat auch seinen speziellen Standard, und wenn man guter Whisky-Blender, also Mischer werden möchte, da muss man ja eine Ausbildung durchlaufen, die dauert ungefähr 10 Jahre. Beim Wald wird es vielleicht nicht ganz so extrem sein, aber ich glaube, da kann man noch unheimlich viel Gutes tun den Leuten, wenn man da die Leute findet, die Interesse haben, denen was zu zeigen, oder?
Ja, also Wald ist immer interessant, zu jeder Jahreszeit anders. Und wie gesagt, wer mit offenen Augen und Ohren durch den Wald geht, sieht jeden Tag was Neues und Frisches.
Jetzt habe ich gerade den Whisky bemüht. Ich kannte schon das Stichwort Weinkönigin, was ich bis vor ganz kurzer Zeit nicht wusste. Es gibt auch eine Waldkönigin.
Ja, gibt es, genau. Wir haben eine ganz frisch gekrönte Waldkönigin auch. Die wird im Turnus von 2 Jahren wird sie gewählt in einem Gremium. Und es ist letztlich ja, wie auch eine Weinkönigin, und es gibt auch eine Streuobstkönigin, soweit ich weiß. Es gibt ganz, ganz viele Königinnen bei uns. Und es ist eine Repräsentantin des Waldes, der Waldwirtschaft, die einfach das Thema Wald mehr in die Öffentlichkeit bringen will.
Also für Baden-Württemberg ist es jetzt dieses Jahr geworden, die Martina Gottlieb. Wo kommt die her? Was hat die für Hintergründe? Was muss man da können, um Waldkönigin zu sein?
Ja, sie ist auch, glaube ich, ausgebildete Forstwirtin, also Waldarbeiterin letztlich von der Ausbildung, hat also von daher einen forstlichen Hintergrund von der Pike auf sozusagen, und ist da, ja, das ist auch ganz wichtig, dass sie Fachwissen mitbringt, wenn sie über den Wald redet, wenn sie Fragen beantwortet, dass sie einfach das mit vollem Herzen und Sachverstand vertreten kann.
Auf Ihrer Website findet sich auch das Stichwort Wald und Bäume. Ich kenne es immer nur so, man sieht vor lauter Wald die Bäume nicht mehr oder umgekehrt, was weiß ich. Aber was hat es damit auf sich?
Ja, Wald und Bäume, ja, der Wald besteht aus Bäumen. Es ist, muss gestehen, ganz genau weiß ich es gar nicht, weil es ja eine Landesverbandswebsite ist, was sich genau dahinter verbirgt. Ich würde es so interpretieren, uns ist nicht nur der Wald wichtig, sondern auch Einzelbäume. Wir engagieren uns ja auch für den Naturschutz. Beispielsweise haben wir letztes Jahr bei Schalkstetten ein Feldgehölz gepflanzt entlang eines Grabens, auch Hochstammbäume, so eine Streuobstwiese neu gegründet oder erweitert. Also es ist nicht nur der Wald, der uns interessiert, sondern es sind eben auch die Bäume, auch Einzelbäume, so wie jetzt die Lärche, Baum des Jahres. Dieses Jahr, letztes Jahr haben wir Elsbeeren oder die Elsbeere als Baum des Jahres gehabt, haben wir auch Einzelbäume gepflanzt, die dann einfach so als Sinnbild für einen Wald oder für eine bestimmte Pflanzengesellschaft dann stehen.
Ja, also die Aktion Baum des Jahres gibt es ja schon seit über 20 Jahren. Jedes Jahr wird ein Baum, auf den man besonders aufmerksam machen will, zum Baum des Jahres. Und da gibt es dann auch viele Informationen dazu. Der Tag des Baumes ist jedes Jahr am 25. April. Und seit 60 Jahren wird auch in Deutschland am Tag des Baumes werden Pflanzaktionen durchgeführt. Hier im Bereich der Kreisgruppe Alb-Donau-Ulm haben wir im April eine Pflanzaktion gemacht im Stadtwald Ulm bei Dornstadt. Und zwar wurden da Lärchen gepflanzt in einen Buchenbestand, wo auch Buchen-Naturverjüngung jetzt schon aufläuft. Und da hat man jetzt noch die Lärche als lohnende Mischbaumart mit eingebracht, weil dann einfach die Artenvielfalt steigt und man dann einen schönen Mischwald bekommt.
Das ist ja für die Schutzgemeinschaft Deutscher Wald eine Möglichkeit, nach außen aufzutreten, so wie auch eben grundsätzlich immer mit dem Waldmobil. Was gibt es denn sonst noch an Aktivitäten nach außen? Gerade was ist vielleicht auch für die Zukunft, für die nahe Zukunft geplant?
Ja, wir haben verschiedene Projekte. Das sind einmal die Pflanzaktionen zum Tag des Baumes eigentlich immer. Dann hatten wir jetzt, das haben wir nicht organisiert, aber unterstützt, eine Plant for the Planet Akademie ja in Dornstadt, wo wir die Pflanzen letztlich gesponsert haben. Da ging es darum, Jugendliche als Klimabotschafter auszubilden. Das ist ja auch eine ganz wichtige Sache. Der Wald ist ja einfach sehr wichtig fürs Klima, auch für den ganzen Kohlenstoffhaushalt. Es ist sehr viel Kohlenstoff im Wald oder Kohlendioxid in Bäumen gebunden, auch in Holzprodukten. Haben wir wieder das Stichwort Holznutzung. Ansonsten Projekte. Wir haben in Urspring, bei Schelklingen, haben wir ein sogenanntes Elsbeerenprojekt. Das ist im Stadtwald von Schelklingen. Dort wachsen sehr viele Elsbeeren und das ist eine seltene, wertvolle Baumart. Da haben wir mal mit Schülern zusammen eine Kartierung gemacht mit GPS-Geräten. Also richtig, macht dann auch technisch Spaß. Und Ferngläsern bewaffnet sind wir also durch den Wald, haben Elsbeeren gesucht und tatsächlich eingemessen. Und diese haben teilweise auch Wildlinge gewonnen. Also das heißt, kleine Pflanzen, die sich natürlich angesamt haben, haben wir teilweise dann rausgezogen und haben sie in ein Pflanzbeet gesetzt, um andernorts dann wieder Elsbeeren zu setzen. Das ist ein Projekt, das weitergeführt werden soll, das Elsbeerenprojekt. Wir haben ein sogenanntes Waldklassenzimmer, das wir unterstützen bei Laichingen, wo auch Schüler hinkommen können, wo wir Mikroskope, Präparate und sowas auch einfach unterstützend hingeliefert haben. Bei der Stadt Ulm gibt es die Dachsbauhütte, heißt sie, die auch so ein bisschen als Waldpädagogikzentrum ausgebaut werden soll. Da sind wir allerdings noch dabei, das ist noch nicht so weit, wie es sein soll. Die musste erst mal mäusesicher gemacht werden und etwas renoviert werden, aber das wird so ein bisschen ein Zentrum im Raum Ulm der Waldpädagogik sein, das mit Mitteln der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald unterstützt wird.
Ja, und zu der Elsbeerenaktion in Schelklingen, da gab es eben schon früher Revierförster, die erkannt haben, wie wichtig die Elsbeere ist, die Elsbeere auch gefördert haben. Und damit es eben einfach noch weiter gefördert wird, werden jetzt die Elsbeeren, wie der Jan schon gesagt hat, per GPS eingemessen und in Karten verzeichnet, damit sie dann auch sicher markiert und erkannt werden. Und die Elsbeere hat eben den Vorteil, dass sie auch für den Klimawandel gut gerüstet ist, weil sie schlicht und ergreifend trockene, heiße Sommer besser verkraftet als die Buche.
Klimawandel ist ja auch ein wichtiges Stichwort. Es hat ja vor etlichen Jahren jetzt schon dieses ganz große Stichwort Waldsterben gegeben. Wie sieht es denn da im Moment aus? Hat sich das ein bisschen gebessert oder ist es noch nicht wirklich überstanden?
Es wurde besser an der Waldsterbensfront, also die Vokabel Waldsterben verwendet man heute nicht mehr. So, das Problem war schlicht und ergreifend die starke Luftverschmutzung, die deutlich zurückgefahren wurde. Und dadurch ist die Situation auch besser geworden. Man hat zwar immer noch immense Waldschäden, die sind nicht wegzudiskutieren, aber der Wald wächst trotz allem so, dass man im Moment wirklich keine Angst haben muss, dass er bei uns großflächig abstirbt.
Ja, kann man so unterstützen. Also Waldsterben war damals, man hat einfach nicht gewusst, man war erschreckt, wie schnell die Bäume oder der Gesundheitszustand der Bäume schlechter wurde. Und man hat sich da große Sorgen gemacht, hat da sicher auch etwas übertrieben. Es ist zum Glück nicht zum Waldsterben gekommen, aber dem Wald geht es gesundheitlich nach wie vor nicht so gut. Was ich toll finde an der Geschichte Waldsterben, wenn man das so sagen kann, ist einfach, was Politik bewirken kann, wenn sie an einem Strang zieht. Wir haben nämlich heute durch die damals getroffenen Maßnahmen, also Rauchgasentschwefelung, Katalysatortechnik, haben wir heute die Einträge vom sauren Regen, also Schwefeldioxid, praktisch auf das vorindustrielle Niveau wieder gesenkt. Das kann man nachweisen, das ist massiv runtergegangen. Also wir haben heute diesen sauren Regen nicht mehr. Aber dadurch, dass es über Jahrzehnte in den Boden reingegangen ist, ist der Boden natürlich immer noch beeinträchtigt. Von daher eigentlich ein tolles Beispiel, was möglich ist, wenn alle an einem Strang ziehen.
Also man hat noch nicht alles überstanden, Nein. Aber man kann auf jeden Fall was tun. Man hat von der Politik her schon was getan und wie gesagt, man kann mit Ihnen zusammenarbeiten und da auch im Detail sehr viel Spannendes, Interessantes in der Natur erleben. Vielleicht sagen Sie nochmal die Kontaktmöglichkeiten.
Ja, also man kann gern mit mir, Geschäftsführer des Kreisverbands Alpdonau-Ulm, Kontakt aufnehmen. Jan Duvenhorst in der Bahnhofstraße 3 in 89173 Lohnsee. Kann man mich erreichen oder über jan.duvenhorst@web.de eine E-Mail schicken. Da freue ich mich auf jeden Fall. Wir können Mitglieder gebrauchen und wir freuen uns natürlich auch über Spenden von Firmen. Wir profitieren auch davon, dass Firmen ab und zu einfach sagen, Mensch, das finden wir toll, das unterstützen wir.
Ja, und ich bin auch erreichbar, Fritz Wohlschlegel, Schlossstraße 39, 89171 Illerkirchberg oder auch per Mail fritz.wohlschlegel@web.de, Wohlschlegel wohl wie übel und Schlegel mit dem E vorm G und hinterm G.
Alles klar, die Schutzgemeinschaft Deutscher Wald. Wir haben jetzt das Stichwort Waldsterben und Klima gehört. Hank Williams Jr. hat da mal ein Lied drüber gemacht, Kiss Mother Nature Goodbye. Hank Williams Jr. in der Plattform bei Radio Free FM. Kiss Mother Nature Goodbye. Die Schutzgemeinschaft Deutscher Wald ist zu Gast hier im Radio Free FM Studio in Ulm. Gibt es eigentlich auch Zusammenarbeiten mit anderen Naturschutzorganisationen?
Ja, gibt es natürlich. Wir sind im Landesnaturschutzverband, das ist sozusagen der Dachverband aller Naturschutzverbände, sind wir auch Mitglied und treffen uns da regelmäßig hier in dem Arbeitskreis Ulm-Alb-Donau mit anderen Naturschutzorganisationen. Da sind Vertreter von BUND, NABU, dann auch der Schwäbische Albverein ist dabei, Kreisjägervereinigung ist dabei. Und da tauscht man sich über gemeinsame Projekte aus, tauscht man sich auch im Bereich Stellungnahmen von Bauvorhaben aus, da findet ein Austausch statt. Wir haben aber auch gemeinsame Aktionen, die da wieder mehr öffentlichkeitswirksam sind. Alle 2 Jahre findet beispielsweise vom LNV organisiert der sogenannte Tag der Artenvielfalt statt. Letztes Jahr waren wir in Arneck unterwegs. Dort wird zu ganz vielen Bereichen um Natur, Naturschutz berichtet, sind Exkursionen dann zu verschiedensten Themen, wo dann einfach Fachleute da sind, ist frei für jeden. Wird dann in der Presse auch angekündigt und dann geht's, ja, wir haben letztes Jahr eine Führung zum Thema Wald und Wild zusammen mit der Kreisjägervereinigung gemacht, haben einfach vermittelt das Thema Wald-Wild, warum ist Jagd wichtig, wie bewirtschaften wir den Wald, wo gibt's Konflikte, wo geht's gut, das einfach, ja, kam, glaube ich, ganz gut an.
Ja, und vor drei Jahren war die Aktion bei Ehingen. Da ging es um die Restwälder entlang der Donau. Und da haben wir dann auch eine Führung gemacht, zusammen mit der Jägervereinigung Ehingen. Und haben dann auch, damals war der Ahorn der Baum des Jahres, haben dann auch bei der Vormittags- und bei der Nachmittagsexkursion jeweils einen Baum des Jahres gepflanzt.
Wie geht's weiter mit dem Wald in Deutschland, in Europa oder auch weltweit?
Schwierige Frage. ich sag mal hier in Mitteleuropa zumindest, da haben wir eigentlich müssen wir uns eigentlich keine großen Sorgen um den Wald machen, was Raubbau oder so angeht. Wir haben über 300 Jahren jetzt eine nachhaltige Waldbewirtschaftung, wo wirklich geguckt wird, dass der Wald auch erhalten bleibt. Er hat auch gesetzlich einen sehr, sehr hohen Stellenwert bei uns. Was uns zurzeit Sorgen macht, das ist das Thema Klimawandel. Ich habe ganz am Anfang schon gesagt, wir haben einfach mit sehr langen Produktionszeiträumen zu rechnen. Das heißt, das, was wir heute an Bäumen pflanzen oder fördern, vieles wächst ja auch von selber, Naturverjüngung heißt das dann bei uns. Das muss ja auch in 60, 80, 100 und über 100 Jahren noch funktionieren. Und von daher steuern wir jetzt in Teilen schon ein bisschen entgegen, dass wir sagen, wenn das jetzt mit den Prognosen so stimmt, dass es wärmer wird, dass die Sommer trockener und heißer werden, der Niederschlag wird in der Summe gar nicht weniger werden, so wie es bisher von den Prognosen aussieht, aber sie werden punktueller kommen. Und da müssen wir einfach mit entsprechenden Baumarten, die besser mit der Trockenheit auskommen, jetzt schon mal ein bisschen vorbauen, um einfach das Risiko zu minimieren. Ob uns das gelingt, wir hoffen es, ganz genau wissen tun wir es nicht.
Ja, und gerade bei den Nadelbäumen, was wesentlich trockenverträglicher ist wie die Fichte, ist die Douglasie, die mittlerweile auch eingebracht wird. Also sie ist im baden-württembergischen Wald schon teilweise 100, 120 Jahre alt, zeigt sehr gute Wuchsleistungen. Auch bei uns in den Fuggerschen Wäldern haben wir viele schöne Douglasien. Da gab es letztes Jahr eine Veröffentlichung in der Südwestpresse drüber. Und die Douglasie ist eben deutlich trockenheitsresistenter wie die Fichte und kann die Nadelhölzer ergänzen. Und da ist dann wirklich kontraproduktiv, wenn zum Beispiel Greenpeace irgendwo hingeht und Douglasien, die gepflanzt sind, rausreißt und meint, sie hätten die Weisheit gepachtet und wüssten alles am besten.
Aha, da gibt es also doch unterschiedliche Ansichten. Zwei Juristen, drei Meinungen, sagt man, ist anscheinend bei Ihnen im Fachgebiet ähnlich, oder?
Ja, es gibt bei uns auch den Spruch, fünf Waldbauer, zehn Meinungen.
Viele Köche verderben den Brei.
Ja, aber das Ziel ist meistens das gleiche, der Weg dahin ist durchaus ein unterschiedlicher.
Was ist denn Ihr persönlicher Wunsch an die Hörer?
Also so ein Wunsch, den ich immer habe, ist, dass nach wie vor der Wald eine hohe Wertschätzung erhält. Der Wald nicht nur als Kulisse gesehen wird für verschiedene Freizeitaktivitäten, sondern wirklich auch einfach wahrgenommen wird, was da alles wächst. Und ganz wichtig ist, dass auch wahrgenommen wird, dass Waldbewirtschaftung wichtig ist. Dass das nicht immer nur verteufelt wird, immer noch mehr Stilllegung, weil wir leben auch davon, dass wir den Wald nutzen. Und die Vielfalt wird letztlich auch erhöht, dadurch, dass wir den Wald nutzen können.
Ja, und dann ist ja so, wir haben auch Privatwaldeigentümer, die von ihrem Wald leben müssen. Die sind schlicht und ergreifend darauf angewiesen, dass man den Wald nutzt. Die Nachhaltigkeit ist gewährleistet, zum einen über die Forstaufsicht und zum anderen deshalb, weil ja auch der Eigentümer sich nicht schädigen will und seinen Wald ausbeinen bis zum Letzten, sondern für sich darum kümmert, dass auch seine nachfolgenden Generationen weiterhin vom Wald leben können. Und dafür ist die Nutzung notwendig. Und wir schützen den Wald am besten dadurch, dass wir ihn auch nutzen.
Ja, damit danke ich Ihnen beiden fürs Kommen und für die instruktive Vortragsreihe zum Thema Wald, was wir alle tun können. War sehr spannend, das mitzuerleben und auch zu sehen, dass eben in der Praxis sehr viel Schönes getan wird, was den Leuten richtig auch Spaß machen kann.
Ja, das ist wirklich toll, die Kinder auch zu sehen, wenn die bei so Pflanzaktionen dabei sind. Und wir sagen auch vielen Dank, war schön, dass wir da sein konnten und hoffen, dass wir ein bisschen motivieren konnten, bei uns mitzumachen.
Ich sage auch vielen Dank und wir hoffen auf zahlreiche Rückmeldungen.
Jo, das war's dann schon wieder in der heutigen Plattform Redaktion Musikzusammenstellung und am Mikrofon in der vergangenen Stunde Friedrich Hoog. Danke fürs Zuhören. Und hier ist noch ein Takt von der Gruppe Alabama, Pass It On Down. Wir sollten die Güter der Erde nach unten reichen, weiter an unsere Kinder.